Bevor ich zur Predigt komme mit diesem spannenden Thema, Johannes hat den Männertag ja schon angesagt und dazu möchte ich nur ergänzen, ich brauche noch dringend Leute, die die Technik bedienen und an dem Tag das Café setzen. Also da bin ich auf der Suche und wenn ihr da Lust zu habt, am 24. November, an dem Samstag, einen tollen Dienst zu tun, dann meldet euch doch bitte bei mir oder sagt mir, wen ich fragen kann noch. Also Technik und Kaffee, da brauchen wir noch dringend Leute, die uns unterstützen. Und an alle Männer, bitte meldet euch an. Da ist auf dem Plakat und auf den Flyern, da seht ihr eine E-Mail-Adresse, männertag@web.de. Da bitte einmal registrieren und einfach nur sagen, dass ihr kommt und das reicht schon. Und ich habe auch noch neue Flyer mitgebracht, also die könnt ihr euch nachher gerne mitnehmen und ladet doch Leute persönlich ein, dass unsere Halle hier voll wird. Das zum Männertag. Dann noch eine Vorbemerkung. Ehe und Partnerschaft, das betrifft ja nicht jeden von uns oder von euch, mich schon. Manche sagen wahrscheinlich leider und andere zum Glück. Aber jeder von euch kennt bestimmt jemanden, der in einer Partnerschaft, in einer Ehe lebt. Und vielleicht kannst du heute irgendwas mitnehmen. Und wenn du dann mitbekommst, dass es da Schwierigkeiten gibt, dann kannst du vielleicht eine Ermutigung hineinsprechen. Also ich glaube, für jeden ist heute irgendwie was dabei. Wir lesen gleich erstmal den Text zusammen, Markus 10, die ersten 12 Verse. Können wir schon mal da vorne einblenden. Sokrates, dieser alte Philosoph, der hat angeblich mal gesagt, heirate oder heirate nicht, du wirst beides bereuen. Und da ist viel dran und da komme ich noch ausführlicher dazu. Also betrifft natürlich nicht mich, aber vielleicht andere. Okay, lass uns mal gemeinsam den Text lesen. Und er, also Jesus, machte sich von dort auf, also von dort, wo Johannes letztes Mal drüber gepredigt hat, und kam in das Gebiet von Judäa und jenseits des Jordans. Und abermals lief das Volk in Scharen bei ihm zusammen. Und wie es seine Gewohnheit war, lehrte er sie abermals. Und Pharisäer traten hinzu und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie sprachen, Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben, aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und im Haus fragten ihn die Jünger abermals danach. Und er sprach zu ihnen, wer sich scheidet von seiner Frau und heiratet eine andere, der bricht ihr gegenüber die Ehe. Und wenn die Frau sich scheidet von ihrem Mann und heiratet einen anderen, bricht sie die Ehe. Wer von euch in einem christlichen Kontext groß geworden ist, der hat dieses Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, also das siebte Gebot, wenn ihr die 10 Gebote euch anschaut, der hat es bestimmt schon 1000 Mal gehört. Ich bin jedenfalls als Kind zu einer Kirche gegangen, da wurden fast jeden Sonntag die 10 Gebote verlesen. Und ich habe das wahrscheinlich wirklich mindestens 1000 Mal gehört. Du sollst nicht Ehe brechen. Also wenn ihr halbwegs christlich kultiviert, sozialisiert seid, dann habt ihr das Gebot mit Sicherheit sehr, sehr oft gehört. Und ihr wisst irgendwie, das ist in euren Genen mittlerweile drin, nein, Ehebruch ist falsch, das dürfen wir nicht. Und heute möchte ich darauf eigentlich gar nicht den Hauptfokus legen, weil ich das jetzt voraussetze, ihr wisst eigentlich, Jesus möchte nicht, dass wir Ehe brechen. Und es gibt sogar sehr, sehr harte Aussagen in der Bibel, die einen richtig erschüttern lassen können, dass Ehebruch wirklich auch eine schlimme Sünde ist. Und ich glaube, das wissen wir alles. Und ich möchte mich heute darauf konzentrieren, dass es erst gar nicht dazu kommt. Wie kann man das vermeiden, dass eine Ehe überhaupt zerbricht? Ich sage auch was dazu, was ist denn, wenn es dann doch passiert? Aber zunächst mal möchte ich mich dem Gedanken widmen, wie kann man das denn vermeiden, dass eine Ehe auseinanderbricht? Und ich werde auch darüber sprechen, dass nicht jeder in diesem Universum ein Interesse daran hat, dass deine Ehe gut läuft. Im Gegenteil. Und das spielt auch eine Rolle. Ich persönlich bin jetzt seit über 14 Jahren verheiratet. Stimmt doch, Schatzi, oder? Ja, über 14 Jahre. Und vor 14 Jahren, da habe ich folgenden Text bejaht. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. In guten und in schlechten Zeiten, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Und damit habe ich mich entschieden, mit einer einzigen Frau für den Rest meines Lebens zusammenzubleiben, bis der Tod uns scheidet. Und damit ist kein absichtlich herbeigeführter Tod gemeint. In Gesundheit und Krankheit, in guten und in schlechten Zeiten, will ich meine Frau lieben, achten, ehren, alle Tage meines restlichen Lebens. Kann man irgendetwas Größeres in diesem Leben versprechen? Irgendjemandem? Mir wird ja jetzt noch heiß und kalt, wenn ich darüber nachdenke, auf was ich mich da eingelassen habe. Aber wenn man was nicht mehr ändern kann, dann muss man halt das Beste draus machen. Ihr seht, ich nähere mich etwas mit Humor diesem ernsten Thema. Das muss ich auch, ich komme auch noch zu den ernsten Sachen. Und ich will euch mal illustrieren, das gehört dazu noch zu dem humorvollen Teil, was Ehe im Alltag alles so bedeuten kann. Und ich habe ohne das Wissen meiner Frau ein paar Fotos gemacht. Mach mal die Folie 2. Das ist erstmal so, wie ich als junger Mann mir mal nebenbei vorgestellt habe. So eine tolle Junggesellenwohnung, so im Industriehallen-Style, mit großem Fernseher und fetter Stereoanlage, in der Tiefgarage irgendwie was Flottes und dann noch irgendwie so eine Rennmaschine. Ich habe mir jetzt verkniffen, da noch ein paar andere Bilder zu platzieren, von wovon ich vielleicht sonst auch so geträumt habe, aber das waren schon so Dinge, wo ich gedacht habe, boah, ja, wenn ich mir mein Leben mal so erträume, wie ich mir das wünsche, dann wird das irgendwie so aussehen. Und auf dem nächsten Bild seht ihr jetzt, wie es gekommen ist. So. Findet den Unterschied. Ich wohne jetzt in einem rosa Haus und ich bin nicht Pippi Langstrumpf. Und Motorradfahren mache ich nicht, aber wenn ich dürfte, dann würde meine Frau mir mit Sicherheit sowas da schenken. Genau. Der Porsche ist es auch nicht geworden, dafür fahren wir einen Ford Transit. Der hat zwar nicht 500 PS, aber 9 Sitze. Ja, und Sonntagnachmittag sitze ich auch nicht mit meinen Kumpels beim Bier, sondern dann gibt es solche Torten. Ja, und auch mein Sohn, der mich ja eigentlich verstärken soll, wird schon mit pinken Gitarren ausgestattet und buntem Haarschmuck. Ja, also wenn man heiratet, dann lässt man sich auf etwas ein und dann läuft halt alles nicht mehr so, wie man sich das vielleicht ursprünglich mal erträumt hat. Und dann wollte ich euch nochmal zeigen, woran auch im Alltag so Konflikte ausbrechen können. Da habe ich nochmal eine Folie mitgebracht. Das ist so aus unserem Badezimmer. Vielleicht kennt ihr sowas. Also es ist oft so, dass ich morgens irgendwie den Zug erreichen muss und dann in Eile schmeiße ich meine Socken dann noch in die richtige Richtung und deswegen habe ich auch geschrieben, fast richtig, weil ich habe sie ja schließlich nicht irgendwo liegen lassen. Oder die Klopapierrollen, wo ich sage, das da oben ist ganz klar falsch, so hängt man eine Rolle Klopapier nicht auf. Also die Abwickelrichtung ist immer nach vorne oben. Ne? Und das sind jetzt einfach nur mal so zwei stellvertretende Kleinigkeiten. Das ist jetzt nicht die Essenz unserer Ehe, aber an solchen Dingen, da kann schon mal ein richtiger Konflikt entstehen. Also sprich, Ehe ist ein großes Abenteuer. Und man muss viele Dinge, von denen man vorher geträumt hat, die muss man einfach fallen lassen. Da priorisieren sich Dinge dann halt um. Und da ist man schon mal geneigt, du kannst es jetzt wieder abstellen. Hat jetzt jeder gesehen. Und da ist man schon mal geneigt, Oscar Wilde zuzustimmen, der sagte, die Ehe ist ein Versuch, zu zweit wenigstens halb so glücklich zu werden, wie man vorher alleine war. Hat er recht? Natürlich nicht. Und trotzdem obwohl eine Ehe eine große Herausforderung ist und man sich wirklich auf ein Abenteuer einlässt, kann man behaupten, und das zeigen viele Langzeitstudien, dass verheiratete Menschen tatsächlich glücklicher sind, tatsächlich gesünder sind, länger leben, erfolgreicher sind, emotional ausgeglichener sind, also rundherum eigentlich ihren Single-Menschen überlegen sind. Und das Schöpfungsprinzip, wo ich glaube, dass dahinter steht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, das wird in Statistiken deutlich. Auch wenn Toilettenpapier in der falschen Ablaufrichtung aufgehangen ist oder wenn es sonst existenzielle Schwierigkeiten im Ehealltag gibt. Die Probleme des Alleinseins, die sind eben doch noch schwerwiegender. Und per Saldo, also unter dem Strich, bottom line sagen die Amerikaner, da gehöre ich auch zu denjenigen, die sagen können, ja, ich bin glücklich verheiratet und ich möchte es nicht anders haben. Ich habe eine tolle Frau an die Seite gestellt bekommen und sie bringt viel Schönheit, Farbe und viel alltägliche Weisheit in mein Leben. Und ohne sie wäre ich auch kaum überlebensfähig. Und ich freue mich, Schatzi, dass wir gemeinsam auf dem Weg sind. Ich habe eine ganz tolle Frau bekommen. Helmut, du hast völlig recht. Möchte sonst noch jemand sich melden? Ich weiß, ihr habt viele sind hier, die tolle Frauen bekommen haben. Da hat Gott uns reich beschenkt. In Epheser 5, da sagt Paulus, dass die Ehe ein großes Geheimnis ist und dass er es deutet auf Christus und die Gemeinde. Und wenn ihr darüber nachdenkt, wie die Beziehung von Jesus an seiner Gemeinde, wodurch ist sie gekennzeichnet? Sie ist geprägt von einer tiefen, bedingungslosen Liebe, von ewiger Treue, von tiefem Vertrauen, von einer wunderbaren Herzensbeziehung, von gegenseitiger Anerkennung, von Wertschätzung, von Ehre und von vielen gemeinsamen Lebenserfahrungen, von Hingebung und Fürsorge bis zur eigenen Erschöpfung, wenn es sein muss. Davon, den anderen für wichtiger zu halten als sich selbst. Also per Saldo etwas, was über menschliches Vermögen weit hinausgeht. Und Jesus verkörpert das Wesen Gottes in seiner gelebten Beziehung zu uns als Gemeinde. Und für ihn ist Ehebruch undenkbar. Zum Glück. Und unsere Ehe, das sagt das Neue Testament, das soll eine Reflexion dieser Gottesbeziehung sein. Also die Beziehung von Jesus und seiner Gemeinde. Das soll durch unsere Ehe wiedergespiegelt werden. Wenigstens ein kleines bisschen oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und uns Männern kommt dabei tendenziell eher die Rolle von Jesus zu. Also wir sollen unsere Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Und der Frau kommt tendenziell eher die Rolle der Braut Jesu fällt zu, also die Gemeinde. Und diese Beziehung zwischen Mann und Frau, die soll die Schönheit der Beziehung Jesu zu seiner Gemeinde widerspiegeln und das volle Potenzial eigentlich, also die Ehe hat das Potenzial, diese Beziehung zu zeigen, also die Schönheit und die Tiefe und die Treue und alles, was darin enthalten ist, das wiederzuspiegeln. Wie ein helles Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet. Und jetzt komme ich zu dem ernsteren Teil, es gibt jemanden, der das nicht will. Und dieser jemand ist real. Und er kämpft gegen jede gesunde Ehe. Und darum ist es kein Zufall, dass deine Ehe unter Beschuss steht und dass man immer wieder kämpfen muss. Ich bin jemand, der sehr häufig und mit Nachdruck die Selbstverantwortung des Menschen betont. Ich mag es gar nicht, wenn Leute sich aus der Verantwortung stehlen und immer nur sagen, die anderen sind schuld und ich kann ja nichts dafür. Vielleicht kennt ihr auch solche. Egal, was im Leben passiert, sie sind nie dafür verantwortlich. Es sind immer nur die Umstände und die anderen und sie selber sind nie schuld. Und das kann sich auch in der Ehe widerspiegeln, dass jemand sagt, ich bin ja okay, aber meine Frau oder mein Mann, solange der sich nicht ändert, wird sich unsere Ehe niemals verbessern. Ich habe mal vor Jahren an einem Seminar teilgenommen, da ging es auch irgendwie um Ehe. Und da kam ich nach Hause und da fragte meine Frau mich, und Schatzi, was hast du gelernt? Und da habe ich gesagt, darf ich das sagen? Ja, ne? Habe ich gesagt, tja Schatzi, also ich habe gelernt, ich bin ja schon ganz okay, aber du musst noch viel an dir arbeiten. Ja, es war natürlich nur ein Scherz. Natürlich wusste ich, dass da noch viele Themen sind, an denen ich arbeiten muss. Und gerade als Mann, als Ehemann, als Vater finde ich sehr bedauerlich, wenn ich meine Selbstverantwortung für das eigene Leben nicht übernehme und sage, ja, wenn solange meine Frau sich nicht ändert, wird unsere Ehe niemals besser. Und ich glaube immer noch, dass das der erste Schritt in eine bessere Zukunft ist, zu sagen, ich bin für mein Leben verantwortlich und für meine Ehe und nicht mein Partner. Aber, und das musste ich auch lernen, das mit der Selbstverantwortung hat auch Grenzen. Die kann nämlich auch dazu führen, dass ich mich selbst und andere sehr, sehr unbarmherzig behandle. Und für die Ehe heißt das, ja, wir sind verantwortlich, aber es gibt da draußen auch jemanden, den Jesus den Fürsten dieser Welt nennt, der, und das lesen wir gleich nochmal bei Epheser, seine feurigen Pfeile auf mich und meine Ehe abschießt. Und dafür kann ich nichts. Ich lese euch vor ein paar Verse aus Epheser 6, wo Paulus schreibt, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen steht. Und ich glaube, dass dieser Text wichtig ist, um manche Schwierigkeiten in der Ehe zu verstehen. John Eldridge, von dem ich jetzt jüngst noch mal was gelesen habe, der hat mal gesagt, you can't fight a battle you don't think exists. Du kannst keine Schlacht schlagen, von der du glaubst, die gibt es gar nicht. Und er sagt ganz stark, unsere Ehe ist im Fokus einer Schlacht. Ein anderes Zitat von ihm, das habe ich selber auf Deutsch jetzt übersetzt, du lebst in einer umkämpften Welt. Angriffe aus der unsichtbaren Welt müssen eine Kategorie sein, in der du denkst. Sonst, sagt er, wirst du mehr als die Hälfte dessen, was in deiner Ehe passiert, missverstehen. Du kannst keinen Kampf kämpfen, von dem du denkst, es gibt ihn nicht. Wenn wir das nicht berücksichtigen, werden wir letztendlich alle Verantwortung entweder auf uns selbst oder auf den anderen schieben und uns oder dem anderen ständig Vorwürfe machen. Aber wenn ich weiß, dass da noch jemand mitspielt und dass ich für meine Ehe kämpfen muss, auf allen Ebenen, auch geistlich, dann gehe ich doch besser vorbereitet und mit einer anderen Haltung in den Alltag. Ich persönlich habe auch Tage erlebt in meiner Ehe, wo mir echt die Hoffnung geschwunden ist. Wo wir uns streiten und auch bei allem Bemühen konnte ich die Position jetzt meiner Ehefrau nicht verstehen. Nicht, weil sie eine unklare Position hat, aber weil ich manchmal es nicht schaffe, mich in ihr Denken hineinzuversetzen. Zu groß erscheinen mir manchmal die Unterschiede und da hat sich schon auch mal das Gefühl von Hilflosigkeit und Verzweiflung breit gemacht. Und andersherum ist das mit Sicherheit genauso. Ich habe ja schon Schwierigkeiten genug, mich selber zu verstehen. Wie viel mehr haben dann andere Leute oder auch meine Frau Schwierigkeiten damit? Aber dann berufe ich mich auf meine Verbindung zu meinem Vater im Himmel und verlasse mich auf seinen Beistand und seine Hilfe. Und die Geschichte unserer Ehe ist hoffentlich eine siegreiche Geschichte, aber auch die Geschichte, so sagt es John Eldridge, eines andauernden und hinterlistigen Angriffs der Finsternismächte auf den Bund unseres Versprechens. Warum? Eine starke Ehe, das habe ich gerade schon gesagt, hat ein unglaubliches Potenzial. Sie ist eine Quelle des Lebens und kann auch im positiven Sinne gesagt, kann das Reich Gottes mächtig wachsen lassen. Und aus der Perspektive des Widersachers kann es seinem Reich auch mächtig zusetzen. Und ich habe darüber gesprochen, was die Ehe symbolisiert, also etwas ganz Kostbares. Die Ehe ist ein Geheimnis. Sie zeigt, wie Christus sich um seine Gemeinde bemüht und wie die Gemeinde um die Liebe Jesu wirbt. Und das kann der Satan nicht ertragen. Das will er nicht. Und darum sind wir seinen Angriffen ausgesetzt. Ihr wisst, dass in Ländern, wo Christen verfolgt werden, da werden Gemeinden systematisch aufgespürt und zerstört, weil das Regime weiß, welch ein Einfluss von Christen ausgeht. Und als Jesus damals geboren wurde, da hat Herodes veranlasst, dass alle Jungen 2 Jahre und darunter in der ganzen Gegend ermordet wurden. Das war ein riesiges Blutbad. Also wo immer Christus erscheint, wo immer er auftritt, damals als Person oder heute durch uns als seine Gemeinde, da ist auch der Feind nicht weit weg und fährt alles auf, was er zu bieten hat. Damit das Reich Gottes nicht wächst, damit die Herrlichkeit Gottes nicht in diese Welt hinausgetragen wird. Damit alles, was auf Jesus hinweist, sich nicht verbreitet. Und dazu gehört auch die Ehe. Und Paulus sagt darum weiter ein paar Verse später, darum ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Es gibt feurige Pfeile des Bösen. Und die schießt der Satan und sein Finsternisreich permanent auf Christen ab und auch auf Ehen. Und wer immer dem Teufel begegnet, der begegnet jemandem, der hier schon alles verloren hat und der auch will, dass wir alles verlieren. Auch unser Eheglück. Und Paulus sagt hier, dass unser Glaube ein Schild da ist, der uns vor den feurigen Pfeil des Bösen schützt. Ich habe das nochmal nachgeguckt, dieses Schild, auf das sich Paulus da bezieht. Das war so ein großes, schweres Holzschild, vorne mit Leder bezogen. Und das haben die Soldaten dann vorher noch in Wasser getaucht. Und wenn man mit diesem Schild so einen feurigen Pfeil dann abgewehrt hat, dann konnte das Feuer sich auch nicht verbreiten und dann wurde halt der Pfeil gelöscht. Also das ist das Bild, was Paulus hier benutzt. Unser Glaube wird also wie ein Schild dargestellt, der uns vor den feurigen Pfeilen des Bösen schützt. Vor den ständigen Bemühungen dämonischer Kräfte, die uns durch Furcht und Unglauben schwächen wollen. Feurige Pfeile auf unsere Ehe. Feuer steht ja sinnbildlich für etwas, was sich schnell ausbreitet. Zweifel zum Beispiel. Ja, also ich glaube, das ist, glaube ich, klar, dass hier nicht um echte Pfeile geht, sondern das ist ja hier etwas in der unsichtbaren Welt. Und ich glaube, dass diese Pfeile hauptsächlich auf unser Denken abgezielt werden. Zweifel, böse Gedanken, Streit, Gerüchte, Misstrauen, das sind so Dinge, die sich schnell verbreiten, wenn man sie im Glauben nicht sofort abfängt. Und Pfeile sind auch keine Nahkampfwaffe, dass ich dem Feind gegenüberstehe, sondern Pfeile, das kennt ihr vielleicht so aus antiken Filmen, die wurden meistens am Anfang einer Schlacht, wurden die so von ganz hinten von den Schützen so rübergeschossen. Habt ihr das schon mal gesehen, wie das aussieht? Das sah ganz beeindruckend aus. Also wenn hunderte Leute gleichzeitig solche Pfeile abschießen, die vorne brennen, das war schon furchteinflößend. Und man hat den Feind vielleicht noch gar nicht gesehen und da kamen schon die Pfeile. Also diese Pfeile werden aus Distanz abgeschossen. Und so agiert der Satan auch. Und seine Pfeile sind hauptsächlich auf unser Denken abgezielt. Und den Schild des Glaubens kann man hochhalten und der kann diese Pfeile abfangen, wenn man ihn denn auch hält, diesen Schild. Wenn nicht, dann trifft uns auch mal ein Pfeil und so ein Feuer kann sich schnell ausbreiten. Und das kann dann darin münden, dass man zum Beispiel zweifelt, dass man einen Konflikt mit dem Ehepartner überhaupt noch gelöst bekommt. Oder vielleicht sogar zweifelt, dass man den richtigen Partner überhaupt geheiratet hat. Zweifel daran, dass der Partner es gut mit uns meint. Zweifel daran, ob wir mit unserem Partner eine glückliche Zukunft haben werden. Zweifel daran, dass wir jemals wieder eine leidenschaftliche Liebe füreinander entwickeln werden. Zweifel daran, dass Gott uns zusammengefügt hat und uns für unsere Ehe sorgen wird. Das sind Angriffe, die sind real. Und wenn ich sage, dass es mit der Selbstverantwortung Grenzen hat, dann meine ich genau das. Nicht alles, was in meinem Kopf für Gedanken entstehen, die kommen aus meinem Herzen. Es gibt auch welche, die kommen von außen. Und ich bin dann in der Verantwortung, mit Gottes Hilfe, mein Glaubensschild hochzuhalten und diese Angriffe abzuwehren. Im Prediger 4, Vers 12, dieser Vers wird auf vielen Hochzeiten verlesen und ich finde ihn auch toll. Da steht, und wenn einer den Einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm widerstehen und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen. Und ich glaube, das ist ein wunderbarer Vers, der dafür steht, dass wir in einer Ehe auch Gottes Hilfe und Unterstützung brauchen. Sie ist überlebenswichtig. Nicht nur, damit unsere Ehe hält, sondern auch, damit sie das volle Potenzial, also die volle Schönheit, die eine Ehe haben kann, hervorbringt. Und Gott hat viel Verständnis für unseren Kampf, für die Herausforderung unserer Ehe. Er macht dir keine Vorwürfe, sondern will dich in den Arm nehmen. Dir Mut machen, Hoffnung geben, dich trösten, dich beruhigen, dich aufmuntern, dir Vergebung zu sprechen, wenn du etwas falsch gemacht hast. Das sind Gottes Gedanken, Gottes, wie soll ich sagen, die Pfeile, die er auf dein Herz abschließt. Wenn dir solche Gedanken kommen, Gedanken von Annahme, von Trost, von Ermutigung, das sind Gedanken, die Gott in dir auslöst. Auf der Gegenseite haben wir den Satan, der seine feurigen Pfeile abschießt auf unserer Denken, der in der Bibel ja auch Ankläger genannt wird. Also wenn du dich selber anklagst, wenn du merkst, oder deine Frau, dein Partner, dein Mann, wenn da Anklage ist, Vorwürfe, Hinweise auf Versagen, Versäumnisse, Unzulänglichkeiten, Schuld, wenn da Gedanken kommen, die dir die Hoffnung nehmen, Verwirrung, Verzweiflung, Aufgabe, wenn du den Ehepartner in deinem Denken anklagst, dann können das gut wirklich diese feurigen Pfeile des Satans sein, die er auf dein Denken abschießt und wo er hofft, dass das Feuer in deinem Kopf aufgeht. Und diese Angriffe, die will ich nicht und die willst du nicht und dafür können wir nichts. Ich möchte diese Angriffe nicht auf mich und nicht auf meinen Partner, nicht auf meine Beziehung. Und es kommt vor, dass wir zu schwach sind, um unseren Glaubensschild aufrecht zu halten. Und dann kommt wieder so ein feuriger Pfeil des Satans angeflogen. Und Dinge gehen schief. Es gibt Streit. Und wir sind nicht dort, wo wir in unserer Ehe gerne wären. Und wir alle brauchen in solchen Momenten die Annahme unseres Vaters im Himmel. Und dann steht er nicht vor dir mit dem Zeigefinger und sagt, siebtes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Nein, dann steht er dort mit offenen Armen und versteht dich und deine Situation und hält dir dein Versagen nicht vor. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich euch noch einen kurzen Filmclip zeigen aus einem tollen Film, den habt ihr vielleicht mal gesehen, Good Will Hunting. Und in dieser Situation, vielleicht ich erkläre kurz, worum es da geht, Matt Damon spielt die Hauptrolle und Robin Williams. Und Matt Damon hat eine ziemlich holprige Vergangenheit mit einem langen Vorstrafenregister und kommt auch ins Gefängnis und wird dort dann herausgeholt unter der Bedingung, dass er sich einen Therapeuten sucht. Und das ist rechts der Mensch, der da von Robin Williams gespielt wird. Und das ist eine Situation, die mich so sehr daran erinnert, wie ich glaube, wie Gott oft mit uns umgeht und was er uns anbietet. Wenn wir da stehen mit unserer Mappe voller Versagen, auch in der Ehe, und wie Gott dann mit uns umgeht. Ob er auf das siebte Gebot hinweist, du sollst nicht Ehe brechen oder was er tut. Ich glaube, dass in dieser Szene viel von Gottes Wesen irgendwie dargestellt wird, auch wenn das mit Sicherheit nicht beabsichtigt war. Guckt euch das mal an, das geht knapp 2 Minuten. Insofern es funktioniert.
Du kannst nichts dafür. Ja, ich weiß. Hier, sieh mich an. Du kannst nichts dafür.
Ich weiß.
Nein, du kannst nichts dafür.
Sky kannst du jetzt auf eine völlig neue Art sehen.
Ja, man hat mich schon mal noch spontan, am Anfang hingewiesen, ich soll auch nächstes Mal das Ding vorher runterladen und mitbringen. Weil live sowas immer auch schnell mal in die Hose geht. Vielleicht klappt's gleich. Klappt nicht? Okay, klappt nicht. Dann zähle ich es nach. Könnt ihr zu Hause mal bei YouTube eingeben. Das sieht doch gut aus. Trotzdem nicht? Seite nicht erreichbar. Schade. Es ist eine sehr, sehr berührende Szene, wo ein junger Mann, der von Matt Damon gespielt wird, dort steht und mit der ganzen Akte seiner Historie. Und wir können uns auch nur den Ton anhören.
Ach, das ist schon das Ende. Du kannst nichts dafür.
Hören Sie auf.
Du kannst nichts dafür.
Ich reiche euch das nach. Also nächstes Mal bringe ich es dann mit. Es ist auf jeden Fall eine sehr bewegende Szene. Und dieser junge Mann mit einem langen Vorstrafenregister, der bereit ist. Ach, ist doch verrückt heute, oder?
Wie war das Reich?
Letzter Versuch, okay.
Hast du das Gefühl, alle zu holen?
Und dann nochmal von ganz vorne. Was?
Hast du einen guten Freund?
Oh mein Gott!
Definieren Sie das mal. Jemand, der dich in Frage stellt.
Thomas, du hast das Fenster ganz häufig auf. Vielleicht kannst du die anderen schließen, dann haben wir auch noch eine Chance. Jetzt haben wir wahrscheinlich 7 Tonspuren übereinander. Also für den 24. suche ich dann jemanden, wo das dann funktioniert, ne? Ja, aber jetzt.
Siehst du das hier?
Ja.
Dieser ganze Dreck. Du kannst nichts dafür.
Ja, ich weiß.
Hier, sieh mich an. Du kannst nichts dafür.
Ich weiß.
Nein, du kannst nichts dafür.
Ich weiß.
Nein, weißt du nicht. Du kannst nichts dafür. Hm?
Ich weiß.
Du kannst nichts dafür.
Ja, doch.
Du kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür.
Hören Sie auf mit dem Schwachsinn.
Du kannst nichts dafür.
Lassen Sie mich doch in Ruhe, Mann. Fangen Sie jetzt bloß nicht auf, noch an ich ziehe.
Du kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür.
Oh mein Gott.
Die sind die Schweine. Okay.
Super, danke, Thomas. Ich glaube, dass es ein wunderbares Bild dafür ist, wie Gott manchmal vor uns steht und uns in den Arm nehmen möchte. Und ich glaube, dass es in jeder Ehe Situationen gibt, wo wir uns selber oder unserem Ehepartner Vorwürfe machen für etwas, wofür wir nichts können eigentlich. Und dass wir nicht wissen, wie wir da herauskommen, weil wir die Schulden über uns selber suchen. Und dann will Gott uns in den Arm nehmen und uns sagen, du kannst nichts dafür. Und dann dürfen wir uns bei ihm ausweinen. Und darauf vertrauen, dass er uns mit einer Ehe beschenken will, die wirklich wunderbar war, wunderbar wird und ist und die stark ist und die schön ist. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Unser Vater im Himmel freut sich darüber, wenn wir zu ihm kommen und diese harte Schale auch mal fallen lassen und zugeben, dass wir seine Hilfe brauchen. Und ich möchte schließen mit dem Gedanken, was ist denn, wenn man dennoch scheitert? Gehört man dann zu den Ehebrechern, die von Gott gerichtet werden? Wenn ihr das Neue Testament durchliest, auch vor allem die Offenbarung, da stehen Verse, das sind schon Donnerschläge. Da wird es mir schon heiß und kalt. Was ist denn, wenn es dann doch schief geht? Und ich glaube, eine Geschichte, eine Situation, die das wunderbar deutlich macht, ist, die, wo Jesus mit einer Frau konfrontiert wird, die beim Ehebruch erwischt wurde. Und das Gesetz Gottes war eindeutig. Damals stand die Todesstrafe darauf. Und sie hätte legal gesteinigt werden dürfen. Und ihr kennt die Situation, dass Jesus zur Menge sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und was passiert? Die Leute gehen langsam weg, einer nach dem anderen, überführt von ihrem eigenen Gewissen. Und Jesus fragt sie dann, was ist jetzt? Hat dich niemand verurteilt? Und die Frau sagt, nein, niemand, Herr. Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Du kannst nicht so viel Ehebruch begangen haben, dass es dafür keine Vergebung mehr gibt. Und auch wenn es dir als Christ nicht gelungen ist, deine Ehe zu erhalten, dann bist du doch nicht aus Gottes Gnade herausgefallen. Du bekommst immer wieder eine neue Chance bei Gott. Wir werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ohne Verdienst heißt, wir können nichts zu seiner Gnade hinzutun. Jeder Versuch wäre vermessen. Und auf der anderen Seite können wir das auch nicht wieder zerstören durch falsches Verhalten. Ich bin das Licht der Welt. Johannes hat es heute Morgen auch schon gesagt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Noch eine andere Verheißung dürfen wir uns auf unsere Ehe beziehen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das Leben und auch eine Ehe ist niemals vorbei oder verloren. Gott segne euch und eure Ehen. Amen.